Ich sag schönen guten Tag, Herr Heinrich.
Ja, Tag, Herr Bonnet.
Sie sind selbst niedergelassener Hals-Nasen-Ohrenarzt in Horn, einem eher einkommensschwachen Bezirk in Hamburg. Wie erklären Sie sich diese großen Unterschiede zwischen Stadtteilen?
Ja, als ich mich vor 17 Jahren in Hamburg-Horn niedergelassen habe, war das letztlich gar kein Thema. Wir haben ich bin fast reiner Kassenarzt, das heißt, ich habe einen wesentlichen Kassenpatienten. Ich hatte eigentlich auch kein Einnahmeproblem, aber meine Einnahmen sind in den 17 Jahren nur ständig gesunken. Und heute ist es so, dass wir fast nicht mehr existieren können, weil wir eine deutliche Einnahmeschwäche haben bei den Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung. Und die Kollegen, die in Stadtteilen sind, in denen es mehr Privatpatienten gibt, wir haben früher auch immer etwas mehr verdient als die anderen, aber nicht so dramatisch mehr, wie das heute ist. Obwohl die Privathonorare sind auch nicht gestiegen. Aber die Einnahmeschwäche bei den Kassenpatienten, das ist das, was uns wirklich drückt und was die Schieflage verursacht.
Aber jetzt hört man ja in den Medien immer wieder, dass die Honorare der Ärzte in den letzten Jahren dann doch relativ gut gestiegen sind.
Ja, es ist auch mehr Geld ins System hineingekommen. Das ist aber immer für innovative neue Behandlungsmethoden. Denken Sie mal an die Einführung der Magnetresonanztomographie oder an andere Methoden. Da ist das Geld hingeflossen. Da wurde es offensichtlich auch gebraucht. Das haben auch die Selbstverwaltung aus Krankenkassen und Ärzten dann auch jeweils so beschlossen. Die Politik hat das auch unterstützt. Wir haben Psychotherapeuten dazu bekommen. Das heißt, das Geld ging immer in neue Dinge und man hat vergessen, dass die Basisversorgung, die Versorgung vor Ort durch Hausärzte und auch durch die wohnortnahen niedergelassenen Fachärzte wie Hals-Nasen-Ohrenärzte, Augenärzte, Orthopäden, Urologen, die zum Beispiel auch nicht operieren, die sind vernachlässigt worden und da haben wir die deutliche Einnahmeschwäche. Und das führt dann auch zu diesen unterschiedlichen Verteilungen von Ärzten.
Aber ist es in den Städten denn so, dass tatsächlich die Kollegen sagen, ich gehe lieber in ein reiches Viertel, weil dort kann ich wenigstens Privatpatienten betreuen?
Wenn Sie heute zu einer Bank gehen, ich sage mal in Berlin oder in Hamburg, wird die erste Frage sein, wo möchten Sie sich denn niederlassen? Denn Sie wollen ja von der Bank als Arzt, der sich niederlässt, einen Kredit haben, damit Sie Ihre Praxis erstmal kaufen können, Geräte kaufen können. Sie brauchen einen Kredit, damit Sie erstmal Personal bezahlen können. Das heißt, Sie brauchen Geld von der Bank. Die Bank gibt Ihnen das Geld heute nicht mehr einfach so, wie das früher mal war, sondern die fragt heute, ist das auch wirtschaftlich abgesichert? Und wenn Sie dann sagen, ja, ich lasse mich nieder in Kreuzberg oder in Hamburg-Horn oder in Hamburg-Billstedt, dann sagt die Bank, naja gut, also da können wir nicht so viel Kredit geben oder gar keinen, weil die wirtschaftliche Basis dort nicht gesichert. Das alleine ist doch ein deutliches Zeichen dafür, dass hier eine Schieflage besteht.
Wie kann man denn aus Ihrer Sicht diese Schieflage lösen?
Wir müssen in der Vergütung von niedergelassenen Haus- und Fachärzten etwas tun für die konservativ wohnortnah tätigen Haus- und Fachärzte. Die sind vernachlässigt worden in den letzten Jahren und für die muss dringend von den Krankenkassen mehr Geld zur Verfügung gestellt werden, anders wird es nicht gehen. Die Alternative wäre, Allgemeinleistungen für alle Patienten irgendwo zu rationieren. Das ist aber politisch nicht gewollt. Also wird man wohl in den sauren Apfel beißen müssen und an der Stelle auch Geld nachsteuern müssen.
Aber kann man sich das Geld nicht unter den Ärzten besser aufteilen? Also wenn ich höre, dass Gerätemedizin da sehr viel Geld verdient, könnten die nicht ein bisschen was abgeben?
Das heißt nichts mit viel Geld verdienen zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass einfach mehr von diesen Leistungen heutzutage erbracht werden. Die Medizin ist ja, und das ist eben ein weiteres, natürlich auch positives Problem, das wir haben, der medizinische Fortschritt ist ja vorangeschritten. Wir haben eben immer mehr neue Methoden. Wir geben auch zum Beispiel viel mehr Geld aus für Arzneimittel als früher, weil wir viele neue innovative Arzneimittel haben, die auch viel Geld kosten. Das ist also nicht ein Verteilungsproblem unter Ärzten, sondern es ist ein Problem des medizinischen Fortschritts und auch der Tatsache geschuldet, dass die Bevölkerung, das ist ja auch durchaus positiv, immer älter wird, weil man mit vielen Krankheiten eben auch noch sehr, sehr lange leben kann. Das kostet aber Geld. Und das muss die Politik auch mal begreifen, dass diese beiden Faktoren, die ja an sich grundsätzlich positiv sind, und die Leistungen auch unseres Gesundheitswesens sind, auch finanziert werden müssen.
Aber haben Sie nicht Angst, dass die Politik vielleicht andersrum irgendwann einfach mal festlegt, wer wo Arzt sein darf, dass das sozusagen viel stärker reglementiert wird?
Das könnte man tun, wird aber nicht dazu führen, dass sich jemand in Hamburg-Horn niederlässt. Es wird sich ja niemand finden, wenn Sie jemand irgendwo hinsetzen wollen, wo er nichts verdienen kann. Wo er seine Praxis nicht verdienen kann, wird es einfach niemand geben, der das macht.
Aber
so
es gibt
blöd
auch, aber
kann
es,
doch gar keiner mehr sein.
Ja, aber es gibt auch kaum Ärzte, die weniger als 100.000 Euro im Jahr verdienen.
Sie müssen gucken, wo der Vergleich ist. Wenn Sie heute Oberarzt in einem Krankenhaus sind, verdienen Sie etwa 100.000 Euro. Warum soll jemand zur Bank gehen, Kredit aufnehmen, sich irgendwo niederlassen, wenn er im Krankenhaus warm und trocken sitzen kann und das Gleiche verdienen kann?
Ja, weil er vielleicht irgendwo anders hinziehen möchte, weil es vielleicht da kein Krankenhaus gibt und so. Also ich meine, 100.000 Euro im Jahr ist ja jetzt nun wirklich kein schlechtes Gehalt. Also wir reden ja jetzt nicht über prekäre Situationen.
Ja, aber Sie müssen Kredit aufnehmen, Sie müssen Personal anstellen. Sie nehmen ein unternehmerisches Risiko auf sich. Es ist einfach Tatsache, dass die jungen Kollegen das nicht mehr tun. Ich habe einen Nachbarstadtteil, Jenfeld. Dort hat ein Kollege aufgehört, eine große Praxis mit 1600 Patienten. Diese Praxis wollte in Hamburg, wir reden also nicht vom platten Land, wollte kein Arzt übernehmen. Die Praxis ist geschlossen worden. Also man kann sich ja mit Argumenten gegen alles Mögliche wehren, aber nicht gegen die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit ist so. Die Alternativen, die die jungen Kolleginnen und Kollegen haben, sind dann einfach besser. Und da muss man sich nicht wundern, wenn man Lücken hat.
Aber gibt es nicht auch sowas wie einen hippokratischen Eid, dass man Menschen helfen möchte als Arzt?
Den gibt es und der wird, glaube ich, auch jeden Tag überall erfüllt. Aber das hat doch gar nichts mit der Frage zu tun, ob jemand sich als Kassenarzt niederlässt. Ja? Es gibt genügend Ärzte, die, da müssten sie die private Niederlassung, da müssten sie alle Privatpraxen in Deutschland verbieten, da müssten sie auch verbieten, dass Chefärzte Privatpatienten behandeln. Das könnte man auch tun, aber ich glaube, das ist mit unserer freiheitlichen Einstellung und Grundordnung nicht vereinbar.
Aber Deutschland ist ja in über 800 medizinische Gebiete untergliedert. In jedem Teil soll eigentlich eine bestimmte Ärztequote erreicht werden, darf sie aber auch nicht übersteigen. Wäre es nicht sinnvoll, dass die Großstädter selbst, also die Großstädte so aufzuteilen, dass die Quoten auch für verschiedene Stadtteile funktionieren? Also müssten sie nicht die Ärzte das unter sich eigentlich leisten können?
Noch einmal, solange sie keine wirtschaftliche Basis gewährleisten für jemand in einem Stadtteil, der sozial Schwierigkeiten hat oder problematisch ist. Solange sie nicht gewährleisten kann, dass der Arzt dort auch von dieser Praxis leben kann, wird sich da niemand niederlassen. Sie werden einfach niemanden finden. Das ist die Macht des Faktischen.
Aber sagen Sie,
kann man sich jetzt irgendwie ideologisch wehren.
Nee, das geht nicht um Ideologie. Aber sagen Sie ernsthaft, dass 100.000 Euro im Jahr nicht reichen, um davon zu leben?
Es ist eine, wie gesagt, es ist eine Frage des Vergleiches. Wenn Sie mit wesentlich weniger Aufwand im Krankenhaus das Gleiche verdienen können, welchen Anreiz denken Sie, hätte dann jemand sich niederzulassen? Warum soll er das tun? Warum soll sich jemand niederlassen, wenn er das Gleiche im Krankenhaus bekommen kann, wie er dann dort vielleicht bekommt? Warum soll er das tun? Ich sehe einfach die Tatsache im Moment, dass wir keine Ärzte für diese Stadtteile finden. Das ist einfach Fakt. Da kann ich mir jetzt irgendwie versuchen, mit Worten dagegen zu wehren, aber das wird nichts ändern. Wenn es die Leute nicht gibt, dann können Sie die Leute doch nicht dahin zwingen.
Nö, dann,
also
dann gibt's halt.
Dann Sie gibt's müssen halt die Bedingungen so schaffen, dass die Leute da freiwillig hin. Ich bin doch damals auch freiwillig in den Stadtteil gegangen.
Na klar, aber dann gibt es vielleicht, halt nur noch Krankenhäuser. Wenn man Ihrer Logik folgt, dann gibt es halt keine Ärzte, die sich mehr niederlassen, dann gibt es nur noch Krankenhäuser,
ja.
Oder?
Auch das können Sie tun. Dann gehen Sie nach Holland, gucken sich an, wie das dort funktioniert. Da warten Sie dann auf einen HNO-Arzttermin ein Dreivierteljahr. Wenn das Ziel ist, gut, aber ich nehme die Diskussion in Deutschland anders wahr. Heute argumentieren alle Leute, man würde zu lange auf den Arzt warten. Das werde ich aber nicht dadurch heilen, dass ich Systeme einführe, wo ich jetzt schon weiß, dass sie noch längere Wartezeiten produzieren. Gehen Sie nach England, dort haben Sie ein solches System, dort sind eben Fachärzte nur noch am Krankenhaus. Gehen Sie nach Holland, in die Niederlande, da haben Sie das Gleiche, auch Fachärzte nur in Krankenhäusern. Dort warten Sie Monate auf ganz normale Arzttermine. In England warten Sie auf einen Hörtest beim Hals-Nasen-Ohrenarzt ein Jahr. Wenn man das möchte, kann man das tun. Aber ich glaube nicht, dass das die Bevölkerung möchte.
Das sagt der Bundesvorsitzende des Verbands Niedergelassener Ärzte in Deutschland, des NAV-Würchau-Bunds, Dirk Heinrich, über die ungleiche Verteilung von Haus- und Fachärzten auf ärmere und reichere Stadtteile und mögliche Ideen, das zu lösen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.